Der Fall Dominique Strauss-Kahn hat eine Figur wieder ins Bewusstsein gerückt, die eigentlich ins 19. Jahrhundert zu gehören scheint, das Dienstmädchen. Auch wenn es eine Hotelangestellte und keine Hausangestellte war, die der damalige IWF-Chef vergewaltigt haben soll, das Muster einer scheinbaren sexuellen Verfügbarkeit, die sich vom Gefälle der sozialen Rangordnung ableitet, es greift auch hier. Die Figur des verführten Dienstmädchens spukt seit über 250 Jahren durch die Literaturgeschichte, von Sade über Flaubert bis hin zu Elias Canetti. Die Germanistin Eva Essinger hat ihr jetzt ein ganzes Buch gewidmet, das Dienstmädchen, die Familie und der Sex. So lautet der Titel ihrer Dissertation. Eva Esslinger ist uns jetzt aus München zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Dr. Esslinger, die Zeiten, wo jede bürgerliche Familie ihr Dienstmädchen hatte, sind ja längst vorbei. Was ist vom Prinzip Dienstmädchen in unserer Zeit noch übrig? Welche Muster sind noch wirksam?
Ja, auf den ersten Blick könnte man tatsächlich meinen, dass es hier um Ausnahmen handelt und dass das Thema an sich ein Phänomen der Vergangenheit ist. Tatsächlich ist das Thema aber hochaktuell. Das zeigt sich besonders im globalen Maßstab. In vielen Ländern arbeiten Hausangestellte noch heute in rechtlich ungesicherten Räumen. Das hat vor allem damit zu tun, dass das Haus in vielen Ländern noch immer als eine von der staatlichen Einflussnahme getrennte Sphäre verstanden wird. Mit der Folge, dass die Dienstbotenhaltung für eine Privatangelegenheit erachtet wird. Also Beispiele wären in Saudi-Arabien oder in Brasilien. Und hier ist die Konsequenz, dass Hausangestellte als quasi privat betrachtet werden.
Und dann nicht selten eben auch Opfer sexueller Übergriffe werden. Einen ihrer ersten Auftritte hat die Figur des verführten Dienstmädchens in der Literatur um 1740 im Briefroman Pamela von Samuel Richardson. Das ist die Geschichte einer Aufsteigerin, die den Herrn des Hauses schließlich heiratet. Ist das ein Happy End?
Ja, also Pamela, muss man vielleicht dazu sagen, ist ein früher Bestseller des 18. Jahrhunderts, damals ungefähr so populär wie heute ein Roman wie Shades of Grey, nur sehr viel besser. Dieser Roman erzählt die Geschichte einer empfindsamen, tugendhaften Kammerzofe, die sich also sexuellen Anfeindungen ausgesetzt sieht, aber abwehren kann und dann letztlich, anstatt vergewaltigt zu werden, vor den Traualtar geführt wird. Das heißt, aus der armen Angestellten wird eine reiche Frau und man könnte meinen, dass es sich hier um eine glatte Romanze handelt. Dieser Eindruck täuscht, denn Pamela bezahlt ihren Aufstieg mit einem hohen Preis. Sie wird also aus ihrer Armut entlassen, büßt aber im Moment ihrer Erhöhung zugleich alle Selbstachtung ein und entdeckt eigentlich erst ihre eigene Niedrigkeit. Als Ehefrau nämlich ist sie in ihrem Gatten in einem weit stärkeren Umfang zum Dienst verpflichtet als vorher.
Kommt da schon so ein bisschen Gesellschaftskritik im 18. Jahrhundert an der bürgerlichen Ehe raus oder wie ist das zu verstehen?
Ich würde sagen, im Gegenteil. Also die Kritik bezieht sich bei Richardson zumindest auf den Adel. Und es geht darum, das bürgerliche Ehemodell zu propagieren. Aber vielleicht kann man allgemein nochmal unterscheiden, dass die avancierte Erzählliteratur weniger Sozialkritik im Blick hat als poetologische und gattungstheoretische Fragen. Aber natürlich gibt es auch den Sozialroman. Hier ist besonders interessant Tagebuch einer Kammerzofe, in dem also die Perspektiven gewechselt werden. Hier ist es ein Dienstmädchen, das die moralischen Verstöße der Oberschicht protokolliert, mit dem Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen oben und unten verwischen, dass also die feinen Leute aus den Augen der dienenden Unterschicht betrachtet eigentlich die Barbaren sind.
Das Tagebuch einer Kammerzofe ist aber natürlich auch nicht von einer Kammerzofe geschrieben, sondern von einem Mann.
Ja, das ist richtig. Das sind männliche Fantasien. Octave Mirbeau.
Also männliche Fantasie, die natürlich dem Leser auch doch so ein gewisses Prickeln sicherlich zusätzlich noch verschaffen sollen, auch wenn soziale Missstände angeprangert werden, oder? Diese Figur des Dienstmädchens, das verführt wird, vielleicht auch manchmal aktiv verführt, ist auch eine erotische Figur.
Natürlich, das spielt eine erotische Schlüsselstelle innerhalb der Familie. Literarisch kann man vielleicht nochmal sagen, dass Richardsons Roman schon mit dem Vorwurf zu kämpfen hatte, dass er eigentlich letztlich den Voyeurismus der Leser bedient. Also diese beiden Vergewaltigungsszenen in dem Roman sind sehr drastisch beschrieben aus der Schlüssellochperspektive. Das heißt, hier kommt auch fast so was wie ein früher Pornografismus zur Darstellung.
Wie hat sich das Bild im 20. Jahrhundert denn gewandelt? Es gibt zum Beispiel den Roman von Elias Canetti, Die Blendung, wo auch eine Hausangestellte sozusagen dann das Heft in die Hand nimmt. Ist das eine Umkehrung der Rolle des einst untergebutterten Dienstmädchens?
Ja, die Moderne, könnte man sagen, nimmt den Pamela-Stoff nochmal auf. Also auch sie erzählt scheinbar von Aufstiegsgeschichten. Bei Canetti etwa begegnet der Leser der Haushälterin, die sich gewaltsam die Position der Gattin erstreitet. Aber dieser Aufstieg mündet eben recht schnell in eine Ehehölle und führt zur totalen Zersetzung. Also die modernen Dienstmädchen sind eben nicht mehr zart beseitet, empfindsam, sondern wahre Monster. Die treiben die Familie, in der sie dienen, in den Ruin oder drangsalieren ihre Angetrauten so lange, bis diese dem Wahnsinn verfallen, wie in der Blendung. Die Machtverhältnisse haben sich also hier komplett umgedreht. Aber es geht letztlich doch weniger darum, hier nochmal sich über die Verhältnisse der Unter- und der Oberschicht zu äußern, sondern vor allem darum, um Entfremdung und darum, diese Figur in ihrer Künstlichkeit hervorzutreiben.
Und damit sind wir natürlich auch schon mitten in der Psychologie. Und Sie haben nicht nur die Literatur, sondern auch die Schriften Freuds auf die Figur des Dienstmädchens hin untersucht und da was ganz Spannendes rausgefunden.
Ja, die Psychoanalyse hat mich vor allem deshalb interessiert, weil sie den modernen Familienmythos mitbegründet hat. Also die Psychoanalyse lehrt ja, dass das Begehren letztlich ein Begehren nach der eigenen Mutter ist. In jedem von uns steckt, so formuliert das Freud, ein Ödipus. Und schaut man sich die Fallgeschichten an und auch Freuds Selbstanalyse, dann entdeckt man jedoch, dass dieses Begehrensdreieck, also Vater, Mutter, Kind, eine Konstruktion ist, die so wohl der sozialen Realität um 1900 widerspricht, als auch dem eigenen empirischen Material.
Weil nämlich die Kinder, die bürgerlichen Kinder gar nicht von ihren Eltern so wirklich aufgezogen wurden, sondern von Dienstmädchen.
Ja, also es gibt sehr viel in der Memoirliteratur, lässt sich das sehr gut belegen, dass also auch die sexuelle Initiation häufig über das Personal stattgefunden hat. Und bemerkenswert, jetzt nochmal zurück zur Psychoanalyse zu kommen, ist, dass auch Freud dem Hauspersonal zu Beginn seiner Karriere noch einen erheblichen Einfluss auf die sexuelle Sozialisation des männlichen Bürgertums zugesprochen hat. Das hat er getan in der sogenannten Verführungstheorie, in der Freud, also die neurotischen Störungen im Bürgertum zurückführt auf einen realen sexuellen Missbrauch. Und als Täter macht er hier nahe Anverwandte und die Hausangestellten sichtbar. Und in der nachfolgenden Theorieentwicklung wird das Personal aus dem Diskurs der Psychoanalyse herausgedrängt. Und man kann also sagen, dass die bürgerliche Familie damit wieder unter sich ist und der Einfluss familienfremder Dritter vollkommen getilgt ist.
Weil es einfach nicht in das schöne Schema Vater-Mutter-Kind-Ödipus-Komplex passt, aber tatsächlich in den Fallstudien offenbar doch eine dominante Rolle spielte. Bis in unsere Zeit scheint das Thema Dienstmädchen oder Dienstboten zu faszinieren. Eine Serie wie Das Haus am Eaton Place wird wiederholt. Es gibt eine neue Serie, Downton Abbey. Es gab neulich einen Kinofilm, Gosford Park, der fast ausschließlich im Dienstbotentrakt eines englischen Adelshauses spielt. Wie erklären Sie sich die Faszination für diese doch eigentlich untergegangene Welt?
Ja, ich würde vermuten, dass diese Filme vor allem deshalb so erfolgreich sind, weil sie die soziale Realität ausblenden. Also sie geben sich den Anschein historischer Treue, liefern aber letztlich dann doch nur Bilder einer Vergangenheit, die es so nie gegeben hat. Und TV-Serien wie Downton Abbey, die, wie Sie sagen, überaus erfolgreich waren, befriedigen dann vor allem ein nostalgisches Bedürfnis. Es ist ja interessant, dass diese Serie, die vor dem Ersten Weltkrieg spielt, 2010 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, also zur Hochphase der Finanzkrise. Und man kann sich natürlich fragen, was mehr von der europäischen Bankenkrise ablenkt, als eine Geschichte, die im goldenen Zeitalter Englands spielt.
Tja, es ist ja so schwer heutzutage noch Gutes Personal zu bekommen. Vielen Dank, das war Eva Esslinger, Literaturwissenschafterin an der Uni München. Ihre Dissertation Das Dienstmädchen, die Familie und der Sex ist bei Wilhelm Finck erschienen, hat knapp 400 Seiten und kostet 39,90 Euro.